RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 16. Dezember 2016. Die Stimonations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentare, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujiastuti, Dora, Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Nach dem Staatsbesuch in Indien und im Iran kehrte Präsident Jokowi nach Indonesien zurück. Die Geldleistungen für zerstörte Häuser in Pidijaya müssen demnächst verteilt werden. Indonesien und China werden den Terrorismus gemeinsam behandeln. Indonesischer Industrieminister bietet Katar die Investitionen im Maritimsektor an. Der Energiesektor sei das Rückgrat für die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und dem Iran, sagte Thomas Lembong. Indonesien sollte die Ölpalmenplantagen erweitern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist gestern auf dem Flughafen Soekarno-Hatta in Jakarta wieder angekommen, nachdem er die Staatsbesuche in Indien und im Iran sowie einen Dienstbesuch in Aceh machte. Es war sein zweiter Besuch in Aceh, nachdem Erdbeben am 7. Dezember 2016. Zuvor, am 9. Dezember 2016, hatte Präsident Joko Widodo Aceh besucht, mit den Bürgern von Aceh sich zu treffen und den Evakuierungsprozess direkt zu sehen. Während des gestrigen Besuchs möchte Präsident Joko Widodo sichern, dass der Evakuierungsprozess weiter durchgeführt wird. In Aceh besuchte Präsident das Flüchtlingslager in der Moschee Istiqomah, die zerstörten Häuser und das zerstörte Grundschulgebäude. Außerdem weihte Präsident die erste Grundsteinlegung des Wiederaufbaus der wegen des Erdbebens zerstörten Moschee At-Taqarrub im Verwaltungsbezirk Trienggading ein. Der indonesische Präsident Joko Widodo besuchte am Donnerstag die Überlebenden des Erdbebens im Bezirk Pidijaya Aceh. Dabei sagte Präsident, die Regierung beschleunige die Übergabe der Geldleistungen, die wegen des Erdbebens zerstörten Häuser in Ost-Aceh wieder aufzubauen. Die Regierung wird dem Wiederaufbau der schwer zerstörten Häuser den Vorrang geben. Die Übergabe der Geldleistungen wartet noch auf das Ergebnis des Überprüfungsteams. Das Überprüfungsteam wird die Daten über die Eigentumsverlust sammeln. Präsident vertraut auf die indonesische Behörde für den Katastrophenschutz, BNPB, den Erdbebenüberlebenden die Geld- und Hilfeleistungen wie Logistik, Medikamente, Nahrung und so weiter zu verteilen. Die Regierung wird über BNPB den Wiederaufbaufonds im Wert von 40 Millionen Rupiah für jedes schwer zerstörte Haus und 20 Millionen Rupiah für jedes leicht zerstörte Haus verteilen. Der Indonesische Koordinationsminister für Politikrecht und Sicherheit Wiranto empfing am Donnerstag in Jakarta den chinesischen Botschafter Xi Feng. Vor der Presse erklärte Minister Wiranto, nicht nur die indonesischen Staatsangehörige, aber einige chinesische Bürger aus dem Hochstamm Uigur nehmen auch an den militärischen Übungen in den IS-Regionen teil. Es sei möglich, sie werden die Terroraktionen in ihrem Heimatland machen, sagte Minister Wiranto weiter. Indonesien und China stimmen darin überein, alle Zugänge und Aktivitäten, die mit dem Terrorismus zu tun haben, zu schließen. Wiranto betonte, dass die indonesische Regierung den terroristischen Aktivitäten zu machen. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto bot den Investoren aus Katar die Investitionen im maritimen Industriesektor an. In seiner schriftlichen Erklärung am Donnerstag in Jakarta sagte Minister Hartarto, dass Indonesien ein größtes Inselgruppenland in der Welt sei. Indonesien habe deshalb ein großes Potenzial, um die maritime Achse der Welt zu werden. Indonesien müsse die Schiffswerft und Fischereiindustrie entwickeln, um die Konnektivität zwischen den Inseln zu sichern. Dies teilte Minister Hartarto am Donnerstag in Jakarta mit, als er bei dem Party zur Feier des Nationalen Katar-Tages den indonesischen Koordinationsminister für Wirtschaft vertrat. Minister Hartarto erklärte weiter, Katar sei einer der größten Investoren in Indonesien. In den letzten 5 Jahren ist der gesamte Handel zwischen Indonesien und Katar durchschnittlich um 3,87% gestiegen. Im Jahre 2011 erreichte der gesamte Handel beider Länder 683 Millionen US-Dollar. Der gesamte Handel beider Länder stieg zu 128 Millionen US-Dollar im September 2016. Da die beiden Länder die ergänzenden Produkte haben, glaubt Minister Hartarto, dass Indonesien und Katar die Handelsbeziehungen steigern können. Der Leiter der Indonesian Koordinationsbehörde für die Investitionen BKPM, Thomas Lembong, sagte am Donnerstag in Jakarta in seiner Presseverlautbarung, dass der Energiesektor das Rückgrat der indonesisch-iranischen Zusammenarbeit sei. Die Zusammenarbeit werde mit den Verträgen zwischen den Firmen beider Länder verstärkt. Bei der indonesisch-iranischen Handels- und Investitionsdiskussion im Iran unterzeichneten einige Firmen beider Länder 3 Zusammenarbeitsverträge. Es waren unter anderem der Vertrag über den Bau eines Elektrizitätskraftwerkes zwischen der staateigenen Elektrizitätsgesellschaft Indonesiens PTPLN und Mapna Group, der Vertrag über die Verteilung der Produkte zwischen Mayora Indah und Nakhle Tuba Aryai und ein Kaufvertrag für flüssiges Naturgas LNG zwischen der staateigenen Ölgesellschaft Indonesiens Pertamina und National Iranian Oil Company. Die Unterzeichnung dieser Verträge wurde von dem iranischen Minister Mahmud Faizi, dem indonesischen Koordinationsminister für Wirtschaft Darmin Nasution, dem indonesischen Minister für Energie und Mineralien Ignatius Jonan und dem indonesischen Botschafter im Iran Octavino Alimuddin durchgeführt. Thomas Lembong zufolge habe der Besuch im Iran große Investitionspotenzial für die iranischen Investoren geöffnet, um in Indonesien das Kapital anzulegen. Die Forscherin von der indonesischen Wissenschaftsagentur LIPI, Mirta Karina Sancoyorini, brachte am Donnerstag in Jakarta bei der Ernennung des LIPI-Forschungsprofessors ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die indonesische Regierung die Ölpalmenplantagen erweitern sollte, da man die Abfälle von Palmölfabriken verwende, um Papiere herzustellen.
Kita sudah mencoba mengalami transformasi dari
Zellulose ist der Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden und befindet sich meistens in den Gehölzen. Man kann die Zellulose auch von den Nicht-Hölzpflanzen erzeugen. Wir nehmen die leeren Fruchtbündel von Ölpalmen als Beispiel. Sie sind die Abfälle von dem Palmölproduktionsprozess. In Indonesien befinden sich 11 Millionen Hektar von Ölpalmenplantagen. von denen Indonesien 6 Millionen Tonnen von Palmöl herstellen kann. Die Abfälle von diesem Palmölproduktionsprozess sind 6,6 Millionen Tonnen von leeren Ölpalmenfruchtbündel. Indonesien kann damit 1,8 Millionen Tonnen Zellulose von den leeren Ölpalmenfruchtbündel. Die Ölpalmen ist die Hauptpflanze Indonesiens, die Devisen für den Staat bringt. Deshalb wird der Anbau dieser Pflanze immer weiter durchgeführt. Dies bedeutet, die leeren Ölpalmenfruchtbündel als Rohstoff für Zellulose wird immer da sein. Mirta Karina Sancoyorini sagte weiter, dass man seit jahrelang die Zellulose von Holz- und Nichtholzpflanzen als Rohstoff für die Papiere verwendet habe. Mirta hofft, dass die Technologie zur Papierherstellung in Zukunft immer besser sein und man damit keine gefährlichen chemischen Stoffe mehr benutzen werde, um die Papiere herzustellen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.172,22 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.141,41 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.318 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute beenden die humanitäre Tragödie in Aleppo. Zum Thema. Die humanitäre Situation in Aleppo verschlimmert sich von Tag zu Tag. Assads Regime und seine Verbündeten fliegen weiterhin Luftangriffe auf die Stadt. In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo sind seit Ende der Waffenruhe mehr als 180 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch mindestens 26 Kinder, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Am Samstag erschütterten massive Luftangriffe der syrischen Armee und ihrer Verbündeten den dritten Tag in Folge den von Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt. Dort harren noch mehr als 250.000 Menschen unter widrigsten Umständen aus. Syriens Machthaber Bashar al-Assad hatte vor Wiederaufnahme der Luftangriffe auf Aleppo am Donnerstag eine Bodenoffensive angekündigt, um die Stadt vollständig zurückzuerobern. Im Umland Aleppos rückten Regimetruppen nach Gefechten gegen die Aufständischen vor. Die angekündigte Militäroperation begann damit aber offensichtlich noch nicht. Raketen seien am Samstag auf mindestens 13 Bezirke im heftig umkämpften Ostteil niedergegangen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mindestens 32 Menschen seien dabei gestorben. Die Rettungshelfer der Weiße Helme berichteten von mehr als 50 Toten und Hunderten Verletzten. Ein Aktivist sagte, Artilleriefeuer und international geächtete Fassbomben wurden die Rettungsmaßnahmen für die unter den Trümmern verschütteten Menschen erschweren. Die wenigen noch arbeitsfähigen Krankenhäuser Aleppos seien mit den vielen Verwundeten überfordert. Es fehle an medizinischer Ausrüstung und Personal. Wir haben nicht genug Ärzte, um mit der hohen Zahl an Verletzten fertig zu werden, sagte Ibrahim Al-Hajj, Sprecher der Weiße Helme in Aleppo. Seit Juli konnten keine Arzneien in den belagerten Ostteil gebracht werden. Für hunderttausende Menschen in der gesamten Stadt gibt es laut UNICEF nach dem Angriff auf ein Pumpwerk und der Abschaltung einer weiteren Einrichtung, zudem kein fließendes Wasser. Frustration nach dem vorläufigen Scheitern der diplomatischen Bemühungen in New York war auch UN-Vermittler de Mistura anzumerken. Ich bin nun 46 Jahre bei den UN. 19 Kriege inklusive Afghanistan und den Balkan, was komplizierter genug war. Ich habe niemals so viele Parteien mit so vielen unterschiedlichen Zielen gesehen wie in diesem Konflikt, sagte er. Was als friedlicher Aufstand begann und sich dann zu einer gewaltsamen Unterdrückung wendete und danach zu einer Militarisierung sowohl des Aufstandes als auch der Unterdrückung, wurde ein regionaler Stellvertreterkrieg und danach ein konkurrierender internationaler Einsatz. Das ist das größte Problem in diesem Konflikt, sagte er. In der zentralsyrischen Homs erreichte unterdessen ein Hilfskonvoi mit 36 Lastwagen den Bezirk Al-Wair. Nach einem Abkommen zwischen Regierung und Rebellen hatten Hunderte Aufständische das belagerte Al-Wair Anfang der Woche verlassen. Die Lieferung, an der auch die Vereinten Nationen beteiligt waren, enthielt dem Internationalen Roten Kreuz zufolge Nahrung, Medizin und Wasser für 75.000 Menschen. Am Montag war ein Konvoi der UN angegriffen worden. Mehr als 20 Zivilisten starben. Soweit Kommentar.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am 16. Dezember statt. Wir beginnen mit dem Datum vom 16. Dezember 1950, an dem Japan den Kampf gegen die britische Kolonialisierung startete. Am 16. Dezember 1950 begann die Auferstehung des zypriotischen Volkes gegen die britische Herrschaft. Japan ist eine Insel mit einer Fläche von 9251 Quadratkilometern im Mittelmeer. Im 16. Jahrhundert gehörte die Insel zum Osmanischen Reich und wurde 1925 eine Kolonie Großbritanniens. Seit jener Zeit warte ein Bürgerkrieg zwischen der ethnischen türkischen Bevölkerung Zyperns gegen die ethnischen griechischen Bevölkerung, die die Vereinigung Zyperns mit Griechenland wollte. Im Jahr 1959 fand die griechisch-türkische Konferenz in Zürich und London, die der Unabhängigkeit von Zypern zustimmte. Am 16. August 1960 wurde Zypern offiziell unabhängig zur Republik. Nun kommen wir zum 16. Dezember 1965, an dem die Militärausbildung von 4 Streitkräften Indonesiens in der Akademie der Indonesischen Republikanischen Streitkräfte AKABRI gebündelt wurde. Von 1955 bis 1964 waren die Militärbildungseinrichtungen je nach Streitkräften getrennt. Die Armee organisierte die nationale Militärakademie, die 6 Streitkräfte, die Marineakademie und die Luftwaffe organisierte die Luftwaffenakademie. Die indonesische Polizei war in den Polizeiakademie organisiert. Am 16. Dezember 1965 wurden diese Akademien in einer Militärakademie durch eine Entscheidung des Präsidenten der Republik Indonesiens als Oberbefehlshaber der Streitkräfte integriert. Die einzelnen Akademien wurden abgeschafft. Die gemeinsame AKABRI-Akademie wird vom Generalbefehlshaber der Streitkräfte verwaltet und organisiert. Nach der Reform 1998 trennte sich die Polizei von AKABRI am 1. April 1999. Die AKABRI wurde dann ausschließlich zur Akademie der Indonesischen Streitkräfte. Thank you. beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum des 16. Dezember 1991, an dem Kasachstan seine Unabhängigkeit proklamierte. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde Kasachstan von Russland beherrscht. Als die kommunistische Revolution in Russland siegte, die Sowjetunion gegründet wurde, wurde Kasachstan 1920 zu einem der 15 Länder, die sich der Sowjetunion anschlossen. Durch die Auflösung der Sowjetunion proklamierte Kasachstan am 16. Dezember 1991 seine Unabhängigkeit und wurde eine Republik mit Sultan Nazarbojew als ersten Präsidenten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörer, hören Sie nun unsere Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien und der Iran stärken Zusammenarbeit des Öl- und Gashandels. Die indonesische Regierung hat eine neue Ära in der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und dem Iran eröffnet. Nach dem Treffen zwischen Präsident Joko Widodo und seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rouhani am 14. Dezember im Palast Johnhori Sadaba stimmte man darin überein, die Zusammenarbeit im Bereich des Handels und der Energie zu stärken. Präsident Joko Widodo sagte in der gemeinsamen Pressekonferenz während des bilateralen Treffens mit Rouhani, dass Indonesien und der Iran sich auf die Zusammenarbeit im Energiebereich, vor allem auf dem Öl- und Gassektor, konzentrieren werden. Präsident Joko Widodo ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich Indonesien begünstigen werde, wenn flüssig Naturgas aus dem Iran importiert werde. Dessen Import werde 2017 etwa 500.000 Metriktonnen betrage. Die iranische Regierung gehe im Gegenzug die Verpflichtung ein, in Indonesien vor allem im Bau von Ölraffinerien und mobilen Kraftwerken zu investieren. Inzwischen erklärte auch der iranische Präsident Hassan Rouhani seine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Indonesien. Er begrüße den Vorschlag der indonesischen Regierung in der Verwaltung der Ölfelder im Iran. Hassan Rouhani sei bereit, am Bau von Kraftwerken, Dämmen und Wasserleitungen teilzunehmen und Indonesien technische Hilfe zu geben. Die Indonesische Republik werde an der Öl- und Gasindustrie in der Islamisch-Iranischen Republik teilnehmen. Dabei hielt die iranische Regierung auch die Zusammenarbeit im Energiesektor der beiden Länder für strategisch wichtig. Rouhani sagte dazu, dass der Iran bereit sei, den Energiebedarf Indonesiens zu decken. Neben der Zusammenarbeit im Energiebereich stimmten Indonesien und der Iran darin überein, die Zusammenarbeit im Handelsbereich, der sich in den letzten 5 Jahren vermindert hatte, wieder intensiver aufzunehmen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, dass der Handel beider Länder 2015 nur 300 Millionen US-Dollar betrug. Im Jahre 2011 habe der Handelswert des Irans und Indonesien etwa 1,8 Milliarden US-Dollar betragen. Retno Marsudi fuhr fort, Präsident Joko Widodo werde einen Durchbruch zur Steigerung der Exportprodukte wie Papier, Kaffee und Kakao machen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Mädchen in Indonesia sie in Li Jemu, Ching Sin Zhang, in die Wenhua Isu der Xiao Xing.
Hibahainan para destima Indonesian has welcomed to unserem program Wunda Baras Indonesian in dem wir Ihnen über die reiche Chile Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Indonesien zu reisen, um verschiedene warme traditionelle Getränke aus verschiedenen Gegenden Indonesiens auszuprobieren. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.to.id hören. Liebe Hörer in vielen Ländern, weltweit einschließlich Indonesien, ist das Ende des Jahres für seine dann werdende kalte Temperatur bekannt. Gegen Jahresende ist die Regenmenge in fast allen Gegenden von Indonesien groß. Deshalb sollte man warme Getränke trinken. Wissen Sie, Indonesien hat viele besondere traditionelle Getränke. Liebe Zuhörer, zuerst stellen wir Ihnen das warme traditionelle Getränk Bajigo vor. Es wird aus Couscousmehl, Palmzucker, ein wenig Ingwer, Pandanusblättern und ein wenig Salz hergestellt. Man kann Bajigo bei Straßenverkäufern finden, die Küchen gekochte Süßkartoffeln, Bananen, Erdnüsse und Kasaffen verkaufen. Man kann auch gebratene Bananen finden. Diese Speisen können beim Trinken von Bajigo gegessen werden. Liebe Zuhörer, ein anderes warmes Getränk ist Bandrek. Es ist das traditionelle Getränk des Volksstammes der Sunda, West Java und Betawis, Jakarta. Es wird aus verschiedenen Gewürzen, wie unter anderem Zimt, Nelken, Zitronengras, Palmzucker und Koriander. Man nutzt dafür auch Kokosmilch. Bandrek herzustellen ist nicht so leicht wie Bajigur. Um Bandrek besser zu genießen, können Sie junge geschnittene Kokosnüsse und Kondensmilch hinzufügen. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen das warme traditionelle sogenannte Getränk aus Makassar, Sulawesi, Saraba, vor. Saraba wird aus einer Mischung von Ingwer, Dotter, Palmzucker, Kokosmilch und Pfefferpulver hergestellt. Die Bevölkerung von Makassar trinkt es, um Fieber zu vertreiben, den Körper zu wärmen und die Erkältung zu heilen. Wir reisen nun nach West Sumatra, um den sogenannten Tatula, einen Tee, zu genießen. Es war früher das Getränk der Adeligen von West Sumatra. Das Wort Tatula kommt aus der Sprache Minang und bedeutet Ei. Es ist vielleicht für Sie ein bisschen komisch, wenn man Tee vermisst, mit Ei trinkt. Wenn Sie aber diesen Tee ausprobieren, werden Sie einen besonderen süßen und wohlschmeckenden Geschmack empfinden. Er wird mit Zucker und Dotter vermischt. Man fügt auch in diesem Tee Kondensmilch. In einem Glas von Tatula-Tee gibt es 3 Farbstufen, und zwar die weiße Farbe von der Kondensmilch, die braune helle Farbe vom Tee und den bräunlichen Schaum vom geschüttelten Dotter. Man fügt in diesen Tatula-Tee auch Zitronensaft. Die Bevölkerung von Minangkabau glaubt, dass der Tatula-Tee verschiedene leichte Krankheiten heilen kann. uns di Osdower des Korpers verbessern kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über einige warme traditionelle Getränke von Indonesien. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den Flughafen Soekarno-Hatta, eines drei Kreuzflughafens in Asien-Pazifik. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Soekarno-Hatta Internationale Flughafen ist einer der wichtigsten Flughafen, der die Flüge nach Jakarta bedient. Bereits im Jahr 1985 stand auf einer Fläche von etwa 2200 Hektar. Derzeit werden die Flüge auf zwei Start- und Landebahnen durchgeführt. Darüber hinaus gibt es drei Terminal, Terminal 1 für Domestik, Terminal 2 für In- und Ausland und Terminal 3 für Domestik. Kontak Cutak Wek Soekarno-Hatta Waiter vor allem die Nachfrage von Inner Half und Outer Half Indonesian Style Waiter. Vor kurzem gab es die Nachricht, der Soekarno-Hatta Flughafen wurde als der am meisten verbundene Flughafen in Asien-Pazifik betrieben. Was von dem Unternehmen in Großbritannien, OAG, verbreitet wurde, tatsächlich reagiert der Soekarno-Hatta Flughafen auf den siebten Platz der am meisten verbundenen Flughäfen der Welt, zusammen mit neuen Flughäfen in den Vereinigten Staaten. Nach den neuesten Daten von AOG über den Mega-Hub-Firmen-Index besetzt Soekarno-Hatta den ersten Platz auf Rang 10 der Asien Mega-Hub-Flughafen mit 566 Connectivity-Index. Soekarno-Hatta stand noch vor dem Flughafen Haneda, Japan und dem Australian Sydney-Flughafen. Die hohe Konnektivität der Flughafen, die in dieser Liste enthalten ist durch die Gesamtzahl der eingehenden und ausgehenden Verbindungen der Flüge beeinflusst. Dann werden die Ergebnisse in der Tabelle basiert auf den Ort und der Art der Fluggesellschaft eingeteilt. Soekarno-Hatta hat mehr als 40.000 mögliche Verbindungen zwischen den Flügen innerhalb von 6 Stunden. Das bedeutet, Soekarno-Hatta verbindet die Passagiere zu 71 verschiedenen Zielen. In den nächsten 5 Jahren plant Soekarno-Hatta eine Verbesserung zu machen und 30 Billionen Rupiah wird benötigt, damit Soekarno-Hatta ein internationales Transitzentrum und zum 5-Sterne-Flughafen wird. Thank you. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Indonesische Dangdut-Sängerin Inul Darastita vorstellen. Manensi Ratu Goyangebor. Am Anfang unseres Programms Musikregenbogen stellen wir Ihnen ein Dangdut-Lied von Inul Darastita mit dem Titel Kocok Kocok. Dieses Lied ist in Indonesien sehr populär. Gute Unterhaltung.
Mari kita tepuk tangan semuanya.
Kocok-kocok, ah! kacang.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Kocok-Kocok von Inul Darastita. Inul Darastita ist eine Dangdut-Sängerin, die in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie populär, weil ihr Stil auf der Bühne kontrovers ist, die Pro und Contra verursacht. Einige Menschen halten die Anwesenheit von Inul mit der Attraktion der Bewegung für etwas Neues. Der Senior-Dangdut-Sänger Oma Irama meint, dass die Attraktion von Inul die Moralität der Nation zerstört und das Image der Dangdut-Musik befleckt hat. Durch diese Kontroverse ist Inul bekannter geworden. Dadurch wurde Inul dazu eingeladen, in verschiedenen Gegenden zu singen. Inul sang immer noch mit ihrer typischen Bewegung. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Inul mit dem Titel Masa Lalu oder auf Deutsch Vergangenheit. Viel Spaß beim Zuhören.
Sungguh ku tak rela.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade die Stimme von Inul mit dem Lied Masa Lalu. Dieses Lied erzählt über das Leben von Inul. Die Entwicklung ihrer Karriere begann sie von Bunnen in Dörfern. Dadurch wurde Inul die bekannteste Dangdut-Sängerin in Indonesien. Inul ist nicht nur in Indonesien, sondern auch in den Nachbarländern bekannt. Ihre harte Arbeit hat einen guten Erfolg gebracht. Jetzt beschäftigte sich nicht mit ihrer Karriere als Sängerin, sondern auch mit ihrem Karaoke-Unternehmen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Inul mit dem Titel Joget Sana Sini oder Irgendwo Tanzen und Penonton oder Zuschauer. Auf Wiederhören.
Thank you.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150,
Oder 95 25 und 11785 kHz oder audio on demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4 bis 5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.